Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und bevor es hier mit dieser Episode losgeht, ein kleiner Hinweis. Wie ihr vielleicht wisst, ist Head to Head eigentlich ein Format, was wir im Supporter-Bereich präsentiert haben. Diese Episode stammt aus dem Jahr 2021 und dort nehmen euch meine Wenigkeit und der gute Markus Holzer mit zum 29. April 1996 und ja, den Shows von WCW Nitro und WWF Monday Night Raw. Wir stellen die Shows gegeneinander, wie ihr das kennt. Head to Head ja inzwischen eingestellt. Im Gegenzug dazu gibt es natürlich dann Monday Night Watch. Warum haben wir jetzt diesmal hier was aus der Vergangenheit rübergebracht? Weil wir gerade zwischen AEW Revolution Preview und Review stehen. Wir wollten auch nicht, dass ein großer Podcast hier untergeht. Deswegen etwas aus dem Archiv. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß dran. Und in diesem Sinne, ab dafür, Head to Head. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Head to Head. Wir reisen zurück in das Jahr 1996 zum 29. April und stellen WCW Nitro und WWF Monday Night Raw gegeneinander. Auf der einen Seite haben wir einen großen Skandal um Shawn Michaels, auf der anderen Seite haben wir das große Titelmatch zwischen dem Giant und Champion Ric Flair. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist natürlich der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo Olaf, heute die erste Head-to-Head-Folge, wo sich niemand über unsere Größe lustig macht.
Das ist richtig.
Da freue ich mich schon sehr darauf. Nein, wir sind heute tatsächlich ja nur zu zweit und haben darum auch zwei kürzere Shows ausgewählt, weil wir sind ja auch kürzer. So, jetzt hab ich's mal gemacht, damit nichts mehr kommt.
Ich wollte es gerade sagen, weil sonst ist Shaggy immer der, wenn wir zwei kürzere Shows gesagt hätten, der da sofort drauf angesprungen wäre. Jetzt machst du selber. Also Shaggy lässt sich entschuldigen diesmal und deswegen sind wir auch nicht in unserem angepeilten Tonus hier fortgefahren. Wir hatten ja eigentlich noch zwei andere Shows, beziehungsweise zwei andere Themenvorschläge, die wir hier abdecken wollten. Aber wir können es ja einfach so sagen, wir haben mit Shaggy keinen Termin gefunden, so zeitnah. Und bevor Head-to-Head dann ganz ausfällt, haben wir uns gesagt, suchen wir uns andere Shows raus und ja, springen dann nochmal zurück in die Vor-NWO-Ära. Das ist ja auch mal was ganz Interessantes, Markus. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr.
Ja, absolut. Und das fand ich besonders interessant, weil in dem Fall ja, sagen wir mal, beide Promotions durchaus was Neues probiert haben, das hat man auch gemerkt in der Sendung, aber sich noch nicht ganz so gefunden haben. In dem Fall, also WWE hat ja eine Antwort auf Nitro noch immer gesucht und Nitro war zwar schon erfolgreich, also zu dem Zeitpunkt war man ungefähr so ein halbes Jahr on air, aber man hatte diese Formel noch nicht perfektioniert, diese Nitro-Formel, und deswegen war das eine ganz, ganz interessante Phase, in die wir da heute einsteigen. Man muss ja sagen, man hat bei Raw ja ein bisschen was gegen die Wand geworfen und bei Nitro, da hat man sich schon gerade auch im Main Event richtig was getraut und etwas getraut, was damals im TV nicht absolut Usus war und nämlich einen, ich sag's jetzt mal, plakativen Titelwechsel gebracht. Heutzutage ist es ja was anderes und deswegen war das damals schon auch eine kleine Sensation und deswegen haben wir auch die Shows hier heute ausgewählt, wegen dieser Nitro-Geschichte.
Ja, und ich find's eben auch wirklich spannend, weil wir haben natürlich immer so diese NWO-Zeit vor Augen, was ist da passiert, da hat man dann irgendwie so die Chronologie auch sehr stark im Kopf. Was davor, und wir sprechen hier wirklich nur von wenigen Wochen, was davor passiert, das vergisst man alles so ein bisschen. Und ich finde, man merkt hier auch schon, gerade in der Konzeption von Nitro, dass da eine Entwicklung da ist. Also das ist rauer, das ist schneller, das ist ein bisschen edgier, als das Raw ist zum Beispiel. Und das mag ich ganz gern. Genauso, du hast gesagt, bei Raw, da entwickelt sich was. Aber es ist doch eine ganz komische Mischung aus der New Generation und der bevorstehenden Attitude-Zeit. Das finde ich hier eben auch so spannend. Deswegen war das eine Wahl von uns, die wir hier getroffen haben, dann mal eine kürzere ja Episode dann auch zu machen. Ich gehe auch davon aus, dass unsere Show hier heute ein bisschen kürzer sein wird, als ihr das gewohnt seid. Trotzdem auf jeden Fall einiges, was wir hier besprechen können. Und Markus, du hast gerade schon angesprochen, natürlich WCW Nitro schon seit längerem on air.
Aber in den Ratings, gerade jetzt in dieser Zeit, da ist man immer noch so ein bisschen hinten dran. Also wenn wir so schauen, da die Wochen zuvor, da war Raw schon recht dominant, hat eigentlich immer in den Ratings gewonnen, wenn auch knapp. Also wenn wir jetzt 2 Wochen zurückgehen, 3,1 zu 8,2, dann in der Vorwoche waren es eine 3,3 zu eine 2,7 und jetzt in dieser Episode oder an diesem Abend, den wir jetzt hier besprechen, am 29. April 1996, da war es das Ergebnis 2,9 zu 2,1. Also da hat offensichtlich der große Main Event nichts gezogen. Bisschen schade, vor allem auch, wenn man sich die Woche danach anschaut. Da hatten mich dann auch die WWF noch viel weiter die Nase vorn mit 4,1 zu 1,9. Aber das soll sich ja dann alles relativ schnell ändern, sobald Scott Hall erstmal auftaucht. Und Markus, fangen wir doch vielleicht mal, wollen wir bei Raw anfangen?
Ja, können wir gerne machen. Wir fangen ja sonst ja fast immer bei Nitro an. Wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher auch, weil Nitro ja oft dreistündig ist. Ja. Und dann diese Stunde Vorsprung hat quasi. Deswegen macht es ja schon Sinn. Ja, fangen wir mit Raw an. Wir sind ja da in einer Halle und in einer Stadt, die man ja auch nicht so oft besucht hat in der Geschichte von den Monday Night Wars, glaube ich, ne?
Ich weiß gar nicht, wie man es jetzt auf Englisch ausspricht. Sue. Aber Sue, genau so ist es. Nicht Sioux, aber
Sioux City. Beim Karl May waren es die Sioux.
Ganz genau, ja. Und wo sind wir denn zeitlich hier eigentlich angelangt? Weil am Vorabend gab es ja noch ein In Your House, Markus.
Ganz genau. Also wir sind einen Abend nach In Your House, und zwar In Your House 7, Good Friends, Better Enemies. Und da gab es im Main Event das richtig gute Match, ich erinnere mich sogar noch daran, zwischen Shawn Michaels und Diesel. No Holds Barred, das war ja eines der besten Matches, das Kevin Nash überhaupt jemals bestritten hat, gegen seinen guten Freund Shawn Michaels. Da kann ich mich auch wirklich, wie gesagt, gut erinnern, weil das ungewöhnlich war. Da gab es ja einen Bump durch den Tisch und überhaupt ging es da wild zur Sache. Und das war eine Tatsache, die man damals, und das werden wir, oder wir haben es gesehen, ihr werdet es noch hören, damals nämlich bei WWE nicht so gesehen hat, weil da war das Wrestling-Tempo, sage ich mal, da doch eher gemächlich, und da ist auch generell dieser Shawn Michaels nochmal so richtig herausgestochen als Champion. Der Shawn Michaels war ja noch gar nicht so lange Champion, denn dieses In Your House 7, das war der erste Pay-Per-View nach WrestleMania 12, damals in Kalifornien, und das war der 31. März, also ja, nur ein Monat vor unserer Raw-Sendung hier, und da hat ja Shawn Michaels im Ironman-Match Bret Hart besiegt und seinen Kindheitstraum sich erfüllen können. The Boyhood Dream.
Ja, und dann eben im Nachgang erstmal hier gegen Kevin Nash. Ganz bekannt ist dieses Match auch dafür geworden, dass ja Kevin Nash sich das Bein, also die Beinprothese von Mad Dog Vachon geschnappt hat. Das ist, glaube ich, sowas, was viele auch damit verbinden werden. Und ja, Kevin Nash auf dem Weg raus aus der Promotion, Shawn Michaels als Champion hier vorne weg. Und wir starten ja dann auch gleich mit, ja, einem Rückblick auf In Your House, aber mit etwas Skandalösem, Markus. Was ist denn da los? Wir gehen ja Backstage und sehen dann den British Bulldog und Jim Cornette und noch einige andere. Da wird diskutiert, dass da etwas Schlimmes passiert ist.
Ganz genau. Und nachdem der Shawn Michaels gewonnen hat in der vergangenen Nacht, da hat sich dann der British Bulldog auf den Weg zum Ring gemacht, um Shawn Michaels zu konfrontieren. Dann hat man aber leider die Kameras abgedreht. Und diese Konfrontation, die sollten wir dann hier bei Raw live später nochmal serviert bekommen, denn, ja, was soll man sagen, der Jim Cornette vor allem, der damals der Manager des British Bulldog war, der hat ganz, ganz schwere Vorwürfe gegen Shawn Michaels in den Raum geworfen.
Ja, das ist die große Storyline, die wir hier für Raw haben. Das findet dann so in der Mitte der Show statt. Wir starten aber in den Kampfabend. Vor allem erstmal mit der Musik der Smoking Guns im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall was wir hier haben. Und dann eben Vince McMahon und Jerry Lawler die Zuschauer begrüßen. Darauf verweisen, dass wir nicht nur diese Aufklärung des Skandals haben werden, der sich bei In Your House ereignet hat, sondern dass wir auch noch das Raw-Debüt des Ultimate Warriors haben werden. Holla die Waldfee, oder Markus?
Da schließt sich ja für uns ein Kreis. Ist gar nicht so lange her, da haben wir doch hier bei Head to Head das letzte Match des Warriors bei Raw kommentiert, aus unserer Sicht halt nachkommentiert, sagen wir mal. Und das war ja nicht so prickelnd, aber diesmal wird's besser, denn ihr könnt euch auf was gefasst machen, der Ultimate Warrior wird nämlich gegen Dr. Isaac Yankem im Main Event antreten. Und da schnalzen wir doch alle mit der Zunge als Wrestling-Puristen.
Dave Meltzer poliert schon die 5 Sterne, wenn du mich fragst. Wir starten hier aber in den Abend mit dem Match zwischen Bart Gunn und Mankind, lieber Markus. Und man könnte ja eigentlich denken, Mankind ist ja auch kurz nach WrestleMania debütiert, hat ja sofort den Undertaker attackiert und ausgeschaltet, der Undertaker auch noch nicht zugegen. Das ist auch so ein Cliffhanger, den man immer wieder hier in der Show verwendet, dass der Undertaker in der kommenden Woche wieder auftritt und diese Fehde zwischen dem Undertaker und Mankind, die schwelt hier schon. Und eigentlich könnte man ja erwarten, dass Bart Gunn jetzt sowas wie ein Aufbaugegner von Mankind ist, gerade auch in Bezug auf die Mandible Claw, die hier besonders im Fokus steht. Aber Alter, war dieses Match lang, oder?
Ja, und auch langweilig. Also es war ganz interessant, ganz am Anfang dachte ich, das wird eine schnelle Geschichte, weil der Vince, der damals als Kommentator eben fungiert hat mit Jerry Lawler, der hat sich ja schon vorab für Bart Gunn entschuldigt. Er hat nämlich gesagt, Leute, ich sag euch eins, der Bart und der Billy, die werden bald die Tag-Team-Szene im Sturm erobern, wie sie es halt schon mal getan haben. Das wirkte für mich so, Leute, das ist ein Einzelmatch, der wird das verlieren, aber im Tag-Team, da ist der Bart Gunn richtig gut. Ja, und dann haben wir da ein Einzelmatch gesehen, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an kein anderes Match von Mick Foley, Mankind, wie auch immer, erinnern, das so langweilig war. Also, ständig hat hier der Bart Gunn versucht, einen Armbar anzusetzen, ansonsten gab es nur Schläge in diesem Match, oder ist das aufgefallen? Die haben ja nur Punches ausgetauscht über weite Strecken. Ja, interessanterweise hat dann der Mankind irgendwann zu bluten begonnen. Ich glaube, an der Hand oder am Auge oder, und ich weiß nicht, der Vince, der hat damals gesagt, also, ist das jetzt so eine Art Kriegsbemalung bei Mankind oder so? Hat das auch nicht ganz mitbekommen. Aber ansonsten hat sich dieses Match für mich also nochmal deutlich länger angefühlt, als das wirklich war. Also, da gab's doch nur Schläge, oder habe ich das falsch gesehen?
Es war nicht viel, was da passiert ist. Also ich habe mich auch wirklich schwer getan mit dem Kampf. Also es hat Ewigkeiten gefühlt gedauert und vor allem es war nicht spektakulär und ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Man hat hier Bart Gunn massiv geschützt und ich verstehe es nicht, warum man das getan hat. Weil, wie gesagt, man hat ja schon ihn schon in Schutz genommen, indem man gesagt hat, hier übrigens, der ist nur ein Tag-Team-Wrestler, genau. Ne? Also erwartet nicht zu viel. Und Mankind ist ja dann irgendwann mit der Schulter in die Ringecke gegangen und daraus hat sich ja dann diese Geschichte entwickelt, dass Bart ständig den Arm bearbeitet hat, um diese Gegenwirkung zu Mandible Claw irgendwo zu aufzuführen. Ich habe den Sinn dieses Matches nicht verstanden. Und Bart Gunn durfte ja dann auch im späteren Verlauf die großen Aktionen hier ins Ziel bringen. Ne? Also da gab es ja dann auch durchaus mal einen Flying Dropkick vom obersten Seil und wir hatten auch einen Diving Elbow.
Ganz genau. Kurz vorm Ende hat der Bart Gunn nochmal so richtig aufgedreht, hat dann auch zum Ground and Pound angesetzt auf Mankind und aus dieser Position aus der Unterlage hat er dann Mankind dann plötzlich die Mandible Claw angesetzt und da gab es natürlich kein Entkommen mehr. Bis dahin haben wir wirklich ein sehr langweiliges Match gesehen. Was mir aufgefallen ist, ganz interessant, man hat ja dann eine Werbepause zwischendurch gehabt und als wir da wieder zurückgekommen sind, hat man mal so einen Hallenschwenk gemacht und da hat man ja gesehen, ja, war doch einiges frei in der Halle. Also das diesen Fehler kennt man von WWE eigentlich selten.
Das stimmt. Also auch generell die Stimmung in der Halle war jetzt nicht gerade herausragend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es war super still. Gerade wenn man zu Nitro geschaut hat, wo die Crowd wirklich red hot gewesen ist. Dieser Kampf ging übrigens knapp 10 Minuten. Es hat sich aber angefühlt wie 2 Stunden.
Ja, absolut. Also wirklich. Wenn man heute irgendwie so ein 10-Minuten-Match sieht und ich will jetzt nicht nur heute und früher vergleichen, aber vom Tempo her einfach, da muss man ja sagen, wir werden ja gleich auf WCW auch zu sprechen kommen, da war man bei WCW schon irgendwie deutlich dynamischer unterwegs und deswegen umso überraschender, dass WWE dort noch so deutlich gewonnen hat an diesem Abend, sag ich mal, und gerade auch mit diesem Opener. Also ich hätte da auf jeden Fall umgeschaltet, das kann ich dir sagen,
bei diesem Match. Geht mir ähnlich. Man hat hier natürlich probiert, Mankind darzustellen, gerade die Mandible Claw steht hier im Fokus, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Show, aber eben auch Vince McMahon mit seinen Schlagwörtern, ne? Mankind, bizarre human being und keine Ahnung, was er uns da alles um die Ohren gehauen hat an Floskeln. Also man hat hier schon versucht, Mankind entsprechend zu platzieren. Ich verstehe aber dann nicht, warum Bart Gunn wirklich hier so eine prägnante Rolle gespielt hat. Ich glaube, wir haben im späteren Verlauf noch deutlich kürzere Matches gehabt. Ich glaube, hier hätte ein Squash hätte allen Beteiligten mehr geholfen und auch, dass Bart Gunn ja am Anfang einmal aus der Mandible Claw quasi rausgekommen ist. Es gab ja schon einen Versuch, wo Mankind hier die Mandible Claw angesetzt hat und da konnte Bart Gunn sich ja rauswuseln und ist dann aus dem Ring geflüchtet und hat sofort im Nachgang wieder einen Konter angesetzt. Ja. Und ich habe gefragt, so, warum? Also warum Bart Gunn? Also der Undertaker ist noch vor knapp 4 Wochen vom guten Mankind hier zerlegt worden, aber Bart Gunn hält 10 Minuten durch. Das habe ich nicht verstanden.
Naja. Und verliert ja quasi auch nur, weil er während seiner dominanten Phase einen ganz kurzen Unaufmerksamkeit einstreut quasi.
Ja, ja. Also man schützt hier Bart Gunn. Klar, Mankind fährt den Sieg ein und am Ende ist es die Mandible Claw, die ihm dann den Sieg bringt. Und da hat man dann ja auch mit der Kamera, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da hat man ja super dicht drauf gezoomt auf das Gesicht und dann auch diese leicht blutige Hand, die wir bei Mankind gesehen haben. Also man hat hier schon probiert, Mankind wirklich ins rechte Licht zu rücken. Aber das Match-Layout hier war mir absolut schleierhaft. Also das habe ich nicht verstanden. Und ein 10-Minuten-Wrestling-Opener, wie du richtig gesagt hast, also das hat hier überhaupt nicht gefunzt. Und wir gehen dann auch noch mal Backstage nach diesem Match und sehen dann, wie Jim Ross Bart Gunn noch mal befragen möchte, Markus. Und der gute Bart, der kriegt ja kein Wort mehr raus.
Nein, genau. Also Jim Ross möchte Bart Gunn befragen wahrscheinlich. Er wollte ihn fragen, was hast du dir dabei gedacht, hier so ein langweiliges Match abzuliefern im Opener. Wir sind hier im Quotenkrieg. Und dann hat aber plötzlich der Mankind, das muss man ja sagen, Mankind, das Gimmick, das fand ich übrigens sehr genial, vom Aufbau her damals, das Ursprungs-Mankind-Gimmick, das war ja so, dass er nach dem Match immer von dieser Klaviermusik beruhigt werden musste.
Ja.
Und dann hat er erst vom Gegner abgelassen und dann dachte man sich eigentlich, okay, Klaviermusik, jetzt hat der Mankind seine Arbeit erledigt, mehr oder weniger. Aber nein, während dieses versuchten Interviews von Jim Ross mit Bart Gunn, da ist plötzlich der Mankind aufgetaucht und hat hier Bart Gunn nochmal attackiert und ihm auch nochmal die Mandible Claw verpasst. Und das war zu dem Zeitpunkt schon irgendwie überraschend, finde ich.
Ja, es hat auch noch mal diese Wildheit des Mankind-Charakters noch mal demonstriert, weil, wie du gesagt hast, eigentlich hat er dann von seinem Gegner abgelassen, er hat ja gewonnen, hat die Halle verlassen und dass er dann hier noch mal hinterrücks attackiert, das zeigt eben auch noch mal so ein bisschen, was für ein verrückter Typ das ist. Und das mochte ich eigentlich ganz gern. Auch, dass Bart quasi nach dieser Attacke durch die Mandible Claw eigentlich nicht mehr sprechen konnte und so komplett außer sich gewesen ist, war eine gute Methode.
Hat sowas noch nie gefühlt, hat er gesagt. Also das hat ja. Er konnte sich nicht mehr bewegen, er war am ganzen Körper gelähmt und hat eben dieses Gefühl, dass hier die Nerven quasi abgeklemmt wurden durch die Finger, das hat er noch nie erlebt. Das hat mir auch tatsächlich, das fand ich gut, wie man auch versucht hat, dir diesen Move overzubringen. Und das hat man auch geschafft, ja.
Ja, weil es ist ja auch ein merkwürdiger Move, wenn man ehrlich ist. Ne? Und aber man fragt sich natürlich dann auch als Zuschauer so, hey, was soll denn das bewirken? Und ja. Mankind ist ein neuer Charakter hier gewesen und entsprechend den Finisher hier zu etablieren, ist okay. Das könnte man so ganz gut machen. Wir gehen in der Show weiter. Hören erstmal, eigentlich schade, dass Shaggy nicht dabei ist, weil das ist sein Liebling, kommt hier zum Ring, Savio Vega als Gastkommentator und wir sehen dann im Match Stone Cold Steve Austin, begleitet vom Million Dollar Man, gegen einen noch sehr jungen Scott Taylor, Markus, und Savio Vega hat eine Public Challenge hier.
Ja, es war so, dass Austin ihm vor einer Woche bei Raw die IC Championship vermeintlich gekostet hatte, weil Savio Vega damals gegen Goldust den IC Champion ein Match bestritten, war da gut dabei, sag ich mal, und dann hat Austin halt eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass der gute Savio Vega das Match verloren hat und deswegen Savio natürlich stinksauer hier auf Stone Cold Steve Austin. Und wenn ich jetzt Stone Cold Steve Austin sage, dann ist es natürlich auch ganz interessant, weil wir befinden uns hier in einer Zwischenphase. Also ja. Der Ringmaster, er heißt schon Stone Cold Steve Austin, aber er ist nach wie vor Million Dollar Champion und er hat nach wie vor den Ted DiBiase an seiner Seite. Also es ist quasi wir sind da mitten im Übergang vom Ringmaster zu Stone Cold Steve Austin.
Genau, wir sind noch nicht beim King of the Ring angekommen und es ist ja quasi jetzt diese Entwicklung, weil Savio Vega fordert ja Stone Cold Steve Austin hier zu dem Caribbean Strap Match raus. Das hat er als Gastkommentator gefühlt auch 1000 Mal gemacht und dann anschließend nochmal am Hallenmikrofon dann auch nochmal denselben Satz rausgeknallt. Hier, Public Challenge to Stone Cold Steve Austin for a Caribbean Strap Match. Und das ist ja dann die Geschichte, wo dann auch Ted DiBiase quasi aus der ganzen Storyline hier ausscheidet und dann weg ist und dann kurze Zeit später bei der WCW auftaucht. Aber wie du richtig gesagt hast, es ist eine Übergangsphase und ja, Stone Cold Steve Austin hier nochmal in dieser Form zu sehen, fand ich auch ganz witzig. Noch witziger fand ich aber, dass wir von Austin einen Swing gesehen haben. Also hier Cesaro wäre stolz,
ja.
Oder?
Ja, es ist überhaupt, er hat überhaupt ein bisschen anders gewrestelt. Das war natürlich, zum einen war er eben noch in diesem alten Gimmick so ein bisschen drin, zum anderen vor dieser Owen Hart-Verletzung war er generell auch einen anderen Wrestling-Stil gehabt und das ist mir da besonders aufgefallen, sage ich mal, dass wir hier nicht so den Brawler gesehen haben, der Stone Cold Steve Austin während seiner größten Zeit war, sondern so, oh, doch, einen technischen Wrestler tatsächlich. Aber das Match selber hat uns da nicht viel gegeben, weil das war halt ein klares Jobber-Match, dass der Stone Cold Steve Austin mit dem Million Dollar Dream, seinem damaligen Finisher, für sich entschieden hat. Und du hast ja schon gesagt, danach gab es ja diese Herausforderung von Xavier Vega und ja, da haben Austin und Teddy Biasi gar nicht lange überlegt und gesagt, nö, das brauchen wir eigentlich nicht.
Also eigentlich hat Teddy Biasi erstmal gesagt, ja. Nee, ne? Und Austin war ja dann so, hä? Und DiBiase hat ja schon den Ring verlassen gehabt. Austin war noch im Ring und hat so ein bisschen hinter DiBiase hergerufen. Und diesen Moment der Unachtsamkeit nutzt ja auch gleich Xavier Vega aus und schlägt dann von hinten mit diesem Ledergürtel, diesem Lederstrap, den er natürlich auch dabei gehabt hat und den er auch die ganze Zeit am Gastkommentar immer wieder so wie nennt man das denn, so gedreht und gezwirbelt hat. Schlägt ihm Austin dann eben drüber und damit war dann eigentlich auch schon klar, gut, auch wenn es jetzt hier erstmal abgelehnt worden ist, da wird schon noch was kommen und zugleich hat man auch so ein bisschen schon die Saat gesät, dass es Zwietracht zwischen Teddy Biasi und Stone Cold Steve Austin geben würde. Und das ist auch ein guter Verweis wieder auf die andere Head-to-Head-Episode, weil ich meine, da haben wir dann dieses letzte Interview quasi mit den beiden gesehen, bevor es dann, meine ich ja, bei In Your House das Matchball zwischen den beiden gab.
Genau, das ist ja eine längere Fehde tatsächlich, die sich da jetzt dann entwickelt hat zwischen den beiden, die heute auch ganz gerne vergessen wird, aber diese Xavier Vega Fehde, die war schon recht wichtig für Stone Cold Steve Austin. Nicht ganz so wichtig wie dann die gegen den Hitman Bret Hart etwas später, aber das war dann schon, finde ich, die erste richtige Fehde bei WWE, die uns zumindest so ein bisschen gezeigt hat, okay, dieser ehemalige Ringmaster, auf den muss man mal Acht geben, da entwickelt sich etwas.
Ja. Durchaus ein wichtiger Teil von Steve Austins Karriere hier, gerade in dieser ganzen Entwicklung und auch in der Art und Weise, wie er dann gekämpft hat und wie er dann eben auch Teddy Biasi losgeworden ist. Und der nächste In Your House Event, das ist ja Beware of Dog, das ist ja das berühmte Ding, wo das Licht ausgegangen ist, wenn du dich dran erinnerst.
Genau, einen Monat später. Also damals, vielleicht nur zur Erklärung, es war ja so, dass früher gab es ja 5 große Pay-Per-Views, im Schnitt, sag ich mal, ungefähr alle 2 Monate bei WrestleMania, rund um WrestleMania war es ein bisschen länger, aber es war dann so, dass WCW gekontert hat, die haben dann fast jeden Monat ein Pay-Per-View veranstaltet und WWE hat wiederum dann die Idee gehabt, okay, wir haben unsere 5 großen Pay-Per-Views und streuen da kleinere Shows ein, die dauern ein bisschen weniger, die dauern ein bisschen kürzer und kosten ein bisschen weniger und das waren diese In-Your-House-Pay-Per-Views, die sich dann ja sehr schnell, sehr stark gehäuft haben. Deswegen gehen wir quasi hier von einem In-Your-House zum nächsten In-Your-House.
Genau das. Und aus In Your House sind ja dann auch später diese normalen Pay-Per-Views quasi erwachsen. Die wurden ja auch irgendwann immer größer und immer wichtiger. Und dann hat man irgendwann das In Your House-Konzept ja auch so ein bisschen über den Haufen geworfen. So war das damals. Ich würde sagen, wir machen noch das große Skandalsegment. Das nehmen wir hier noch mit. Und dann schalten wir rüber zu WCW Nitro, weil wir kommen dann auch jetzt zu dem Punkt, den wir eingangs erwähnt haben, nämlich der British Bulldog, Diana Hart Smith und Jim Cornette machen sich auf den Weg zum Ring und wollen hier Shawn Michaels stellen für das, was geschehen ist. Shawn Michaels wird hier von Vince McMahon als der Leader der New Generation angekündigt und der Leader braucht natürlich auch José Lothario an seiner Seite.
Aber ist dir aufgefallen, der Vince hat sich wahnsinnig gefreut, als hier der Shawn Michaels im Ring war. Also der war der größte Fan in der Halle.
Ja.
Der sich hier über Shawn Michaels, der war richtig glücklich, dass der Shawn da war.
Ja, und er hat ihm dann auch direkt erstmal die passende Frage gestellt. Also hier, du hast ein sensationelles Match gehabt und du hast alle Zweifler Lügen gestraft. Du bist mit Big Daddy Cool Diesel hier Head-to-Head gegangen. Und dann hat Shawn Michaels sich erstmal selbst beweihräuchern dürfen im Anfang dieses Interviews, Markus.
Ja, genau. Hat er gesagt, ja, die Leute haben gesagt, mit meinem Wrestling-Stil quasi, da werde ich es nicht weit bringen, hier im Main-Event, mehr oder weniger. Und ich habe es allen gezeigt. Und dann haben sie gesagt, Shawn Michaels hat sich auf die Schulter geklopft. Verbal, der Vince hat dem Shawn Michaels auf die Schulter geklopft und das fand ich schon recht merkwürdig, weil ich hatte so das Gefühl, dass man erstmal wollte man sich selber rechtfertigen dafür, dass der Shawn Michaels als Champion ist, bevor man eigentlich in die Geschichte gegangen ist.
Ich fand's auch ein bisschen komisch, ja. Also ging mir ganz ähnlich. Ich war irgendwie dann auch so, ja, hier, und ich hab Tritt in den Arsch kassiert, aber ich habe genauso einen zurückgegeben und jetzt bin ich bereit für das Beste, was WWF mir anzubieten hat. Also richtig. Naja, das war schon sehr drüber eigentlich, ne? Und dann kommt eben Jim Cornette.
Entschuldige, der Pop war nicht so groß, da habe ich drauf geachtet. Gerade auch an der Halle liegen, aber die Zuschauer, finde ich, sind jetzt also viele Zuschauer, die hat der Shawn Michaels erstmal kalt gelassen als Babyface-Champion zu dem Zeitpunkt.
Ja, es hat ein bisschen so gewirkt, ne? Aber ich fand auch, dass generell die Zuschauer nicht gut aufgelegt gewesen sind hier bei
Nach dem Eröffnungsmatch hatten die wahrscheinlich auch schon die Lust verloren.
Ja, wahrscheinlich. Aber es gab auch schon vorher noch Dark Matches und solche Geschichten, ne? Also da waren noch Dark Matches zum Beispiel zwischen Undertaker und Mankind waren unter anderem mit dabei. Also auch nicht schlecht, wenn man sich das dann noch anschaut. Aber kommen wir hier mal auf das Segment mit Jim Cornette und Diana Hart Smith und dem Bulldog zu sprechen, weil Jim Cornette, der eröffnet ja hier gleich mit einer Beleidigungssalve und mit schweren Anschuldigungen in Richtung Shawn Michaels.
Ganz genau. Also unter anderem hat er gesagt, der Jim Cornette, und ihr müsst euch das jetzt vorstellen, der spricht ja sehr, sehr viel und sehr schnell und hat dann auf seine Art und Weise gesagt, du hast versucht, mit der Frau dieses Manns zu schlafen, du stinkender Perversling. Und die Geschichte war insofern, dass also während des Matches, das der Bulldog bestritten hat an diesem Abend, also das war ja nicht der Main Event in dem Fall, der British Bulldog hat gemeinsam mit Owen Hart gegen Ahmed Johnson und Jake the Snake gewrestelt bei In Your House 7. Und während dieses Matches, da saß Diana im Publikum und da wurde ihr von einem Offiziellen eine Nachricht überbracht, dass angeblich der Shawn Michaels sie, also sie muss dringend Backstage gehen, es gibt was Wichtiges.
Ja.
Und das hat sie gemacht. Und da, so erzählt es der Jim Cornette dann, Backstage hat dann der Shawn Michaels auf sie gewartet, hat sich hier quasi vor ihr aufgebaut und hat versucht, sie ja unsittlich zu berühren und ins Bett zu kriegen. Also, was soll ich sagen? Dark Side of the Ring, wer das die letzte Folge gesehen hat. Ich will jetzt auch nicht verharmlosen, aber sowas ist ja auch passiert im Wrestling. Und das hat man hier halt quasi gebracht, wobei hier Wort gegen Wort steht. Also es wurde schon so dargestellt, dass hier der Shawn Michaels natürlich das nicht gemacht hat, aber der Jim Cornette war halt überzeugt davon. Und das Interessante war ja, dass sich dann Diana Hart selbst auch zu Wort gemeldet hat, hat sich dem Shawn gegenübergestellt und hat dann zum Shawn gesagt, Shawn, ich weiß, dass du mich willst.
Ich will gerade ganz kurz noch mal was zu Jim Cornette sagen, weil er dieses Ranmachen ja auch so schön ausstaffiert hat. Ne? Shawn Michaels hat ja da nicht mit einem Strauß Rosen auf ihn gewartet, sondern in einer dunklen Ecke hat er ihr aufgelauert und hat seinen Arm um sie gelegt und hat die Avancen gemacht, der Shawn Michaels. Also ich fand, es war in dem Punkt auch schon so übertrieben, dass man es eigentlich nicht ganz so ernst nehmen konnte, weil es halt so überzeichnet gewesen. Und Jim Cornette hat ja dann auch mit 1001 Schimpfwort hier Shawn Michaels belegt, mit Ehebrecher und mein Lüstling und ich weiß nicht was.
Was für ein Tier verhält sich so, genau, hat er gesagt. Ja, wie gesagt, also Diana hat sich dann auch dem Shawn gegenübergestellt und der hat aber dann relativ schnell klar Kante gezeigt, hat gesagt, Mrs. Smith, bei allem Respekt, bitte schmeicheln Sie sich nicht selbst.
Ja. Und jetzt hier, persönliche Note, ich habe gestern davor gesessen und habe in dem Moment gedacht, scheiße, ich wusste das noch auswendig, dass Shawn Michaels das sagen würde. Und ich weiß nicht, wieso mich dieses Segment anscheinend im Jahr 96 so berührt hat, dass ich mir das gemerkt habe. Aber ich wusste diese Geschichte mit Diana, die dann sagt, Shawn, I know that you want me. Und dann Shawn Michaels, der sagt, don't flatter yourself. Das hatte ich so im Kopf. Das fand ich ganz, also ich habe mich da selber dabei ertappt, dass in irgendeinem Hinterstübchen bei mir, dass das sich so festgesetzt hatte. Und dann gibt's ja die Ohrfeige von Diana gegen Shawn Michaels. Der reagiert nicht gerade begeistert und kontert dann in Richtung Bulldog mit, naja, jetzt wissen wir eben, wer die Hosen im Hause Hart Smith anhat. Und das kann natürlich der Bulldog nicht auf sich sitzen lassen. Und es gibt ein bisschen Rumgerolle auf der Ringmatte hier, Markus.
Ja, eine Frau, die sich hier selbst verteidigt. Damit kann er schon meistens gar nicht umgehen, offensichtlich. bis zu dieser Prügelei, sag mal, ist dir das auch aufgefallen, dass der British Bulldog, Davey Boy Smith, überhaupt keinen Bock auf die Geschichte hatte?
Ja.
Weil das Gesicht, also er hat keine Miene verzogen, er hat total desinteressiert gewirkt, er hat da nicht mitgespielt, also für mich war da ganz klar ersichtlich, der hat da überhaupt keinen Bock, seine Frau auf diese Art und Weise in der Show da einzubauen, oder?
Es wirkte sehr stark so. Also ich glaube auch, dass das nicht unbedingt, also entweder hatte er da keine Lust drauf oder er hat hier einfach, ja, nicht genau gewusst, wie er darauf reagieren sollte oder er hat in dem Augenblick nicht die Fähigkeiten, um damit zu spielen. Aber eigentlich würdest du ja denken, dass wenn deine Frau hier angemacht wird backstage, dass du dann wutentbrannt daneben stehst und fast schon zurückgehalten werden musst. Und das macht er hier gar nicht, sondern er steht einfach daneben so, als wenn Jim Cornette, weil ich eine Promo Richtung Jake the Snake Roberts halten würde oder sonst
irgendwas. Ja, dem ist das Gesicht eingeschlafen.
Ja, also, eben.
Also, das ist, fand ich ganz merkwürdig, also merkwürdig in dem Fall, oder für mich eben hat sich dadurch erklärt. Und ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, weil ich meine, die Wrestling-Geschichte hat uns ja auch gezeigt, immer wenn Ehefrauen aus dem wahren Leben eingebaut wurden, das ging dann für die Ehe selten gut aus im wahren Leben.
Ja, das ist richtig. Also, das wirkt hier ein bisschen seltsam. Ich finde ohnehin, dass dieses Segment innerhalb der Konzeption der Show eine ganz merkwürdige Rolle einnimmt, weil es nimmt natürlich, ist natürlich schon so relativ, ja, in your face, und das ist hat eine eindeutig sexuelle Konnotation, und durch die Schimpfworte, die Jim Cornette hier verwendet, die sind alle noch so im Rahmen, aber das fühlt sich ganz, ganz anders an als der Rest der Show. Ging dir das nicht auch so?
Ja, ich fand's überhaupt, ich fand das nicht gut, wie es gemacht wurde, weil irgendwie es für mich wird nicht klar genug ersichtlich, dass das nur ein Plan ist von Jim Cornette. Weil ja Diana Hart dann sich ganz klar auch äußert und so. Und ich weiß nicht, ich finde das total ungut tatsächlich, also als Geschichte. Gerade aus heutiger Sicht, aber auch damals schon. Und irgendwie, wie gesagt, für mich wirkt das nicht klar genug, finde ich. Weil, ich meine, da steht Wort gegen Wort, und ich meine, Shawn Michaels war ja auch der Heartbreak Kid und ist gar nicht so lange her, da war ja auch noch ein Bösewicht, der irgendwie auch irgendwie eine Sherry an seiner Seite hatte und schlecht behandelt hat und wie auch immer. Also ich weiß auch nicht, ob das die richtige Geschichte zum richtigen Zeitpunkt war, um mir Shawn Michaels als neuen Babyface-Champion zu präsentieren.
Ja, vor allem, weil er ja auch nicht wirklich, also er ist ja weder respektvoll noch sonst irgendwas, sondern er sagt ja im Endeffekt, sorry Diana, du bist halt eine alte Schabracke, auf die stehe ich nicht, ne?
Und also,
wenn man es ehrlich sagt, mit dem Don't Flatter Yourself.
Und mal ganz ehrlich, ich meine, Diana Hart, welcher Single-Mann im Publikum hätte jetzt nicht auf ein Date mit ihr gehen wollen? Also, eine hübsche Frau. Also,
ja, aber Shawn Michaels halt nicht, ne?
Und ja, total unsympathisch eigentlich mit der Shawn Michaels. Und die ganze Geschichte, also wie gesagt, man hatte damals ja eher ein Problem, den Shawn Michaels so als Babyface richtig overzubringen in der Rolle, wie sich auch in den nächsten Monaten danach noch gezeigt hat. Und ich glaube einfach, dass man da mit dieser Geschichte zu diesem Zeitpunkt einfach auch ins Klo gegriffen hat. Gerade Shawn Michaels gegen British Bulldog ist natürlich ein Match, das haben wir dann ja auch gesehen beim nächsten In Your House, aber hätte man vielleicht anders aufbauen müssen.
Ja, ich glaube auch, dass es das nicht gebraucht hätte, und ich bin auch bei dir, dass das nicht unbedingt Shawn Michaels geholfen hat, weil er hier auch nicht, er wirkt hier nicht sympathisch, ne? Auch zwischendurch, wo er dann auch José Lothario so ein bisschen zurückpfeift und weiß nicht, also richtig als Babyface kommt er hier für mich nicht rüber, sondern da ist halt schon eine gehörige Portion Arroganz und sehr herablassend zu Diana dann auch. Natürlich, Diana ist hier in dem Punkt dann auch ein Heel-Character, aber so richtig nett ist das alles nicht. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass man damit jetzt Leute dazu bewogen hat, ja Mensch, also den Shawn Michaels, den möchte ich jetzt aber anfeuern, weil der macht sich ja hier über die Frau lustig. Und nachdem er beschuldigt worden ist, da übergriffig geworden sein. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Zuschauer haben auch nicht besonders stark darauf reagiert. Das Match der beiden, das muss man dazu sagen, natürlich dann bei In Your House, das war richtig gut.
Ja, gar keine Frage, klar, Shawn Michaels im Ring, über jeden Zweifel erhaben. British Bulldog auch ein großer Wrestler. Zu Recht, und einfach ein guter Typ. Also ich mochte den auch immer gerne. Man muss halt dazu sagen, Shawn Michaels als Babyface hat halt die ganze Regentschaft eigentlich nicht funktioniert. Für mich hat Shawn Michaels als Babyface sowieso erst in seiner zweiten Karrierehälfte richtig funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil der Shawn Michaels, den wir da jetzt gesehen haben, am 29. April 96, das war halt der echte Shawn Michaels. Der war halt auch wirklich ein Ungustel, auch Backstage. Also alles, was man gehört hat und gesehen hat, und der war halt auch nicht, wenn du dich gerade mit ihm befreundet hast, war das jetzt auch niemand, mit dem du vielleicht gerne mal ein Bier getrunken hast.
Ja, er war kein Babyface im echten Leben. Und vielleicht wirkt genau deshalb die ganze Geschichte hier so künstlich. Also ich fand Jim Cornette hier mal wieder ganz überzeugend in der Art und Weise, wie er es rübergebracht hat. Ich mochte auch, dass das so überzogen gewesen ist. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie ich die Story damals aufgenommen habe. Also jetzt heute, finde ich, hat man das schon erkannt, weil Jim Cornette so over the top gewesen ist, dass das eher in Richtung Trick ging. Ich glaube, damals war ich mir da auch nicht so 100% sicher, wie du schon gesagt hast, Markus. Also, ja. Schwierige Kiste. Auf jeden Fall, das ist die große Story, die man jetzt hier für die nächsten Wochen entfaltet und entblättert, die dann auch den nächsten In Your House Event headlinen wird und der dann auch ja eigentlich das letzte Bild hier von Raw sein wird, wenn wir dann nachher zum Ende kommen. Ich würde sagen, an der Stelle schalten wir rüber, oder?
Machen wir, ja.
So, schalten wir rüber zu WCW Nitro. Und was mir da erstmal aufgefallen ist, also im Vergleich zu Raw, wie groß und ja riesig und prunkvoll wirkt denn bitte schön WCW Nitro so auf den ersten Blick?
Wobei die Halle an sich jetzt, fand ich jetzt für das, was wir später noch gesehen haben bei Head to Head, in dem Fall früher, aber später bei Nitro, war die Halle dann trotzdem recht klein, finde ich. Weil wir haben zuletzt ja so 98 herum besprochen, da war nochmal deutlich mehr los. Aber ja, im Vergleich, dazu möchte ich auch sagen, ich habe ja zuerst Nitro geschaut und dann Raw bei unserem Head to Head in der Vorbereitung und bei dir war es genau umgekehrt. Und das ist ganz interessant, weil man dann die ein oder andere Szene und Sendung ja doch ganz anders wahrnimmt, weil mir zum Beispiel ist die Halle klein vorgekommen, hier das Albany Civic Center in Georgia.
Witzig, also mir kam es groß vor und auch vielleicht dadurch, dass sich bei Raw so viel so gezogen hat, ich fand die Show recht schnell, ich fand das Wrestling deutlich anders und flotter und also für mich wirkte WCW Nitro viel, viel frischer und unverbrauchter, als das Raw damals gewesen ist.
Ja, absolut. Und also ich finde ja ganz interessant, zu welchem Zeitpunkt wir uns hier gerade auch in der Geschichte von WCW befinden, weil auch das, wir haben jetzt beim Stone Cold Steve Austin von der Übergangsphase gesprochen, wir sind hier auch in einer absoluten Übergangsphase, weil es ist jetzt gerade mal einen Monat her, da haben wir, also in WCW-Situation, da haben wir Uncensored 1996 gesehen, am 24. März, und da gab es ja eines der schlechtesten Wrestling-Matches aller Zeiten, Hulk Hogan und Randy Savage im Doomsday-Cage-Match gegen ja, den Dungeon of Doom und die Horsemen, und das war ja wirklich eine Katastrophe. Wir hatten bei dieser Veranstaltung auch noch so Matches wie Giant gegen das Loch Ness-Monster, Robert Parker gegen Medusa. Gut, es gab auch Conan gegen Eddie Guerrero, aber auch da sind wir eigentlich in einer Übergangsphase, wo sich WCW ja aus dieser Hulkamania-Nostalgie-Welle, zumindest im Main Event, ein bisschen ja emanzipiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und mit NWO kommt erst noch, aber dafür, dass man in dieser Übergangsphase ist, finde ich, hat sich, wie du schon gesagt hast, Nitro aber richtig modern und stark angefühlt im Vergleich zur Konkurrenz. Und das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass es eigentlich dann so schnell, obwohl ich, also dieses Uncensored kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern, gezwungenermaßen, aber dass man da eigentlich dann trotzdem schon recht ein buntes Programm hatte, auch rundherum, das fand ich dann schon sehr interessant. Wir sind übrigens, das noch vielleicht zur Einordnung, ein paar Wochen vor dem nächsten Pay-Per-View, und zwar ist das dann Slamboree, und da gab es eigentlich auch keinen sonderlich groß aufgebauten Main-Event, weil da war alles auf diese Lethal Lottery aufgebaut, wo Tag-Teams zusammengewürfelt wurden und die jeweiligen Sieger haben dann in einer Battle Royale gegeneinander gewrestelt und der Sieger, der sollte dann ein Titelmatch bekommen. Das war eigentlich der große Kaufgrund, sag ich mal. Es gab natürlich auch noch Titelmatches, aber die wurden ja mehr so aus dem Ärmel geschüttelt, sag ich mal.
Ja. Und
wie gesagt, also klare Übergangsphase, oder?
Absolut. Also das hat man hier auch gemerkt. Man hat aber auch gemerkt, dass man hier eben durchaus auch einen anderen Weg geht, als Raw das getan hat. Du hast diese Lethal Lottery angesprochen. Da hat man ja auch immer wieder drauf verwiesen, gerade auch schon beim Opening Contest, den wir ja hier gehabt haben. Das war ja gleich ein Title Match, ne? Mit Harlem Heat gegen Sting und Lex Luger. Das war ja wirklich auch ein Match, das hättest du auch beim Pay-Per-View bringen können. Mhm. Aber man hat das dann hier eben auch genutzt, um dann zu sagen, ja, wie wird's dann bei Slamboree sein? Dann ist ja Lex Luger nicht an der Seite von Sting, sondern an der Seite von Road Warrior Hawk und er trifft auf Road Warrior Animal und Booker T. Wie wird das wohl laufen? Und im späteren Verlauf wurde ja dann auch angekündigt, dass Sting gegen den Giant im Main Event antreten wird. Also man hat hier schon versucht, den Pay-Per-View dann entsprechend zu verkaufen. Warst du eigentlich ein Freund von dieser Lethal Lottery, von diesem Konzept? Das hat man ja einige Zeit bei der WCW gehabt. Also wenn man sich so die Card anschaut, also Slamboree ist mit gut 15 Matches vielleicht ein bisschen überladen.
Ja, und davon gibt es aber einige Matches, die irgendwie 3,5 Minuten, 3 Minuten dauern. Also diese, eigentlich furchtbar. Diese Pay-Per-View war wirklich schlecht, soweit ich mich erinnern kann. Das Konzept finde ich schon ganz, ja, da kann man was damit machen, sage ich mal. Aber dann vielleicht nicht gerade in der Fülle, dann nicht, dass man hier so viele Matches und immer wieder die gleiche Geschichte erzählt, weil irgendwann ist halt diese Geschichte Partner gegen Partner oder wie auch immer diese auserzählt nach dem dritten Mal.
Ja, ich glaube auch nicht, dass man unbedingt 16 Teams braucht. Also ich glaube, da hätten es 8 Teams auch gereicht. Ich mochte das Konzept eigentlich auch ganz gern, aber wie du gesagt hast, du hast halt immer eine ähnliche Story und eben die Fülle an Matches, da war es halt irgendwann zu viel. Du wusstest irgendwann gar nicht mehr genau, wer ist denn jetzt eigentlich in der Battle Royale und wieso überhaupt. Aber Naja, das war damals die WCW und damals war die WCW auch hier sehr, sehr stark in Übergangsphase. Du hast es schon angesprochen. Wir haben Ric Flair als Champion, der dann hier im Main Event auf den Giant trifft. Das wird auch gleich am Anfang noch von Steve Mongo McMichael, Eric Bischoff und Bobby the Brain Heenan am Kommentar hier nochmal betont. Und Heenan und Mongo sind sich ja auch einig und sagen, ja, also der Giant, der wird das machen, ne? Und da wird auch nochmal verwiesen, dass wir ein Parking-Lot-Brawl bekommen und dann eben auch noch Sting und Lex Luger gegen Harlem Heat. Ich muss sagen, also das von den Matchups her, die wir hier haben, da hauen sie schon einiges Großes raus und man startet ja auch wirklich Red Hot mit Harlem Heat gegen Sting und Lex Luger. Und du hast gerade angesprochen, Shawn Michaels hat nicht so den Pop bekommen, aber also Sting und Lex Luger haben ordentlich den Pop bekommen hier.
Ja, absolut. Und ich muss ja auch sagen, das war rund 11 Minuten lang das Match. Das war ein richtig flottes Tag-Team-Match. Hat mir gut gefallen. Also gerade wenn du jetzt den Vergleich ziehst mit dem Opener bei Raw, Mankind gegen Bad Gunn, das war ungefähr genauso lang. Und ja, kannst du fast nicht vergleichen. Also Lex Luger und Sting gegen Harlem Heat, da war ordentlich was los. Das war ein modernes Match, sag ich mal.
Ja.
Und das hat mir richtig gut gefallen. Und es gab auch noch eine Geschichte, in der Geschichte quasi. Also Lex Luger, der damals ja 2 Gürtel getragen hat, der war ja Tag-Team-Champion mit Sting, aber auch Television-Champion. Und da gab es immer wieder so die Geschichte, wie gut verstehen sich die beiden, weil Lex Luger hatte auch immer wieder Einflüsterer und da war man nicht sicher, ist er jetzt gut, ist er böse? Und das hat man da auch nochmal so ein bisschen präsentiert, diese Geschichte. Und was mir auch noch aufgefallen ist, möchte ich noch erwähnen, Übergangsphase, in der befand sich auch der Stinger damals. Das ist dieser vergessene Sting mit dieser Mesche und diesen etwas dünkleren Haaren, so ja. Zwischen dem blonden Surfer-Sting und dem Crow-Sting, da gab es ja diesen Zwischensting, wenn man so möchte.
der ich lass mir gerade die Haare nicht färben, Sting, so ein bisschen, ne? Also, der dann, wo man dann sehen konnte, dass das vorne war noch so ein bisschen blond zugegen, ja. Und der Rest war schon dunkel. Ja, das war natürlich so eine ganz merkwürdige Übergangsphase. Ich war nicht so der Riesenfreund von diesem Sting. Ich mochte auch die Story mit Lex Luger nicht so gern. Aber hier, gerade wenn Sting und Booker T im Ring gestanden haben, also die haben da schon richtig abgefeuert, gleich zu Beginn zwischen den beiden. Da gab es dann von Booker einen Kip-Up-Sidekick, haben wir dann gesehen. Dann einen Slam von Sting, großer Elbow hinten dran. Und immer wieder, gerade wenn die beiden dabei gewesen sind, gab es dann wirklich schnelle Aktionen. Und mir hat das Match richtig gut gefallen. Ja, und selbst Lex Luger und Stevie Ray haben nicht gestört.
Nein, gut, es gab einen Jump-X-Kick von Stevie Ray, da ist er fast über den Stinger gestolpert.
Das stimmt.
Aber ja, wie gesagt, eigentlich ein modernes Match.
Ja.
Für damalige Zeit, das kann man auch heute wunderbar sich anschauen und hat mir auch gut gefallen. In dem Fall war es auch interessant, im Finish nochmal genau aufzupassen, weil da musste man auch aufpassen, weil da kam nämlich der Jimmy Hart zum Ring und der wollte das Handtuch werfen. Aber wie wir alle aus dem Boxen wissen, wenn das Handtuch nicht den Boden berührt, dann gilt das nicht. Aber ja, Jimmy Hart hat dann versucht, das Handtuch zu werfen, obwohl Harlem Heat gerade hier am Drücker waren und wurde dann, es hat nicht funktioniert, daraufhin wurde Jimmy Hart in den Ring gezogen, was ein bisschen für Ablenkung gesorgt hat und diese Verwirrung hat dann Sting für einen Schoolboy-Einroller genutzt und dadurch den Sieg für sein Team geholt. Also man wollte hier offensichtlich Harlem Heat trotz Niederlage noch stark aussehen lassen. Gerade wahrscheinlich, wenn man auch so einen Tag-Team-lastigen Pay-Per-View anstehen hatte.
Ja, genau das. Und ich habe diese Sache mit dem Handtuch, das hat mir hier, also das ist ja ein Rückbezug auf vorherige Matches, aber eigentlich, was hat denn Jimmy Hart mit Harlem Heat zu tun? Also eigentlich gar nichts, sondern er aber hat ja eigentlich...
War nicht der Jimmy Hart so ein Lex Luger-Einflüsterer?
Ja, ja, eben, genau. Ja, ja. Und der wollte aber für wen hat er dann das Handtuch denn geworfen? Für Lex Luger? Dann hat Lex Luger ja verloren.
Ja, aber ich habe sie so verstanden, er wollte ja, dass die Heat verliert, oder?
Ja, ja, eben.
Ja, ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Okay.
Aber es hat eh nicht gegolten.
Ja, aber ich habe auch gesagt, so, für wen wirft er denn jetzt das Handtuch? Für wen gibt er denn jetzt auf? Und eigentlich hat er ja gar keine, also er ist ja auch nicht der richtige Manager von Lex Luger, genau. Sondern wie also, du gesagt hast, du so ein Sympathisant.
Du kannst nicht in die Halle kommen und einfach das Handtuch werfen. Also Handtuch-Finishes hat es selten, aber doch im Wrestling schon gegeben.
Ja.
Aber da musst du natürlich der offizielle Sekundant des Mannes sein, der da im Ring steht. Also
ja.
Du musst mit dem zum Ring kommen und
eben.
Das deutlich machen. Weil ich meine, sonst kann ja auch jeder, dann weiß nicht, dann kannst, wenn du Glück hast, kannst du bei Mankind gegen Bad Gang als Zuschauer einfach mal das Handtuch werfen und dann wird es auch abgebrochen.
Ich sag dir, da habe ich als Zuschauer auf jeden Fall das Handtuch geworfen. Ja. Wenn man ehrlich ist. Naja, nee, aber ich habe ja auch witzigerweise auch das Wort moderneres Wrestling habe ich ja auch verwendet in meinen Notizen, weil das sich ganz anders angefühlt hat als Raw und viel, viel schneller. Du hast das Gefühl gehabt, da ist Energie drin, da ist Notwendigkeit und Dynamik drin. im Vergleich zu Raw eben. Und mir hat das hier wirklich Spaß gemacht. Und das war wirklich auch, wie du richtig gesagt hast, dadurch, dass ich erst Raw und dann Nitro gesehen habe, war das so wie Tag und Nacht. Also das war dann, glaube ich, wirklich eine gute Planung von mir. Ich habe es mir auch nicht mit irgendwie einer Pause dazwischen angeguckt, sondern direkt hintereinander. Das war schon ein deutlicher Unterschied.
Aber eben die falsche Reihenfolge aus meiner Sicht.
Ja, also auf jeden Fall ein guter Opener, wenn auch mit merkwürdigen Finish und auch Lex Luger mal wieder mit seinem schauspielerischen Talent am Ende so, ja, wir haben gewonnen, wir haben es geschafft, juhu, also ein bisschen witzig auch dabei. Dann geht's kurz in die Werbung und dann kommt das nächste Tag-Team-Match, also sehr Tag-Team-lastig hier zu Beginn, wie du richtig gesagt hast, auch um Slamboree natürlich ein bisschen zu halten und da haben wir, zu hypen, nicht zu halten, da haben wir Fire and Ice, also Scott Norton und A-Train und die treffen auf die Steiner Brothers. Markus, Fire and Ice, ne?
Ja, also eigentlich für mich ein underrated Tag-Team, ich mochte die, A-Train und Scott Norton. Und die Gegner, die Steiner Brothers, oder die Breaker Brothers, wenn man so möchte.
Ja.
Was mich tatsächlich gewundert hat, das Match hat nicht lang gedauert, 3,5 Minuten, aber Fire and Ice, die wurden ja richtig stark dargestellt hier gegen die Steiner Brothers. Immerhin eines der größten Tag-Teams der WCW-Geschichte. Vielleicht mit Harlem Heat zusammen das größte Tag-Team, das man da jemals hatte. In der, sag mal, Nach-NWA-Ära. Und ich finde, wie gesagt, dass Fire and Ice sehr stark waren und das Ende tatsächlich, das kam aus dem Nichts und das fand ich total merkwürdig.
War es auch. Aber vor allem, also was Fire and Ice hier an großen Aktionen ins Ziel bringen konnten, immer die Press-Slams, die sie hier gezeigt haben, das war schon krass. Und genauso auch die Steiners, die dann ja die Suplessen ausgepackt haben. Also wenn dann Scott Steiner einfach mal einen Scott Norton durch die Gegend wirft oder Rick Steiner Ice-Train. Habe ich gerade eben eigentlich A-Train gesagt versehentlich? Kann das sein?
Das macht ja nichts.
Ist ja so ähnlich.
Es waren auf jeden Fall vier geile Catcher. Also ich fand, die alle vier haben auf jeden Fall was. Und konnte auch dieses Match, auch wenn es nur kurz war, aber da war ja auch richtig Tempo drin wieder.
Ja, eben, da hat eine große Aktion hat die andere abgelöst und du hast ja eigentlich keinen Moment gehabt, wo du dich gelangweilt hast, genauso wie schon im Opening Contest. Das Finish war natürlich ein bisschen übereilt, ne? Da war so ein bisschen durcheinander, da sollte es, ich glaube, eine Powerbomb geben, dann schickt Scott Norton Scott Steiner per Clothesline über das oberste Seil und plötzlich kommt Rick Steiner in der Steiner-Line gegen Ice Train angesprungen und dann ist das Ding hier gelaufen, 1, 2, 3. Und huch.
Ja, ganz komisch. Also ich weiß auch nicht, ob man da zu lang gebraucht hat oder ob man da ein Timing-Problem hatte, aber diese Steiner-Line von Rick am Ende gegen Ice Train aus dem Nichts, das war ein ganz merkwürdiges Finish.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass alle überrascht gewesen sind. Also irgendwas wirkte da merkwürdig und hat nicht so ganz zueinander gepasst. Ice Train ist ja auch wirklich kurz nach 3 noch ausgekickt quasi. Schützt ihn natürlich so ein bisschen, weil er natürlich dadurch ein bisschen stärker gewirkt hat. Aber also ich hätte den Kampf gern noch 2-3 Minuten länger gesehen, weil da war ordentlich Wumms drin. Hat mir gut gefallen.
Ja, man hätte vielleicht beim nächsten Match ein bisschen was wegnehmen können und das auf dieses Match draufstecken können.
Vielleicht. Auf jeden Fall hier die Steiner Brothers siegreich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch das Segment, was jetzt nachfolgend kommt. Und dann schalten wir wieder rüber. Weil wir haben Ric Flair, der hier mit Woman und Elizabeth zum Ring kommt. Und es geht natürlich darum, wie seine Chancen hier gegen den Giant stehen, Markus. Und ja, Ric Flair argumentiert so, wie Ric Flair immer argumentiert.
Ja, eigentlich hat er fast mehr über den Macho Man Randy Savage gesprochen, als über den Giant, seinen Vorgänger. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, da habe ich wieder drauf geachtet, waren hier die Avancen von Woman gegen Mean Gene. Ja. Ich fand das immer total unterhaltsam, wie hier Woman immer versucht hat, hier den Mean Gene so ein bisschen mit ihm zu flirten und ihn in die Bredouille zu bringen. Dem Mean Gene war das ja immer recht unangenehm. Das war so ein Spielchen und ich fand das immer total unterhaltsam. Und heute auch noch, wenn ich das so sehe. Und also Angst hat der Nature Boy nicht, aber also ist es dir auch so gegangen? Ich hatte das Gefühl, das war für Ric Flair Verhältnisse eine sehr schwache Promo. Der wirkte irgendwie so unfokussiert.
Es war ein bisschen wirr, was glaube ich auch einfach darin liegt, dass er bei Slamboree ist ja im Tag Team mit dem Macho Man unterwegs, generell die beiden hier in der Fehde verstrickt und irgendwie wirkt dieses Titelmatch, was jetzt hier so eingestreut wird, wirkt fast wie Nebensache, weil eigentlich die Geschichte mit Macho Man Randy Savage hier wichtiger ist. Er betont ja auch noch mal Elizabeth hier noch mal, dass er der quasi dem guten Randy Savage ausgespannt hat und so. Und dann diese Sache mit dem Giant, das ist ja eher so die letzten 15, 20 Sekunden, wo er dann Woman noch mal anspricht, so hier, schau dir Woman an und schau dir Elizabeth an. Und befragt dann die beiden, hat Ric Flair hier Chance, ist Ric Flair also ein Mann wie der Giant? Und dann sagt er, nee, also der Giant ist auch ein kleiner Mann verglichen zu Ric Flair. Und ja, kein Mann kann an Ric Flair irgendwie rankommen. Und Ric Flair dann abschließend so, Giant, komm und hol's dir. Also ein bisschen wirr war das auf jeden Fall.
Absolut, ich fand's das total, also gerade für eine Ric Flair-Promo fand ich das richtig enttäuschend tatsächlich, aber ja.
War
nicht das Schlechteste an diesem Abend. Also das möchte ich jetzt nicht sagen.
Was war denn das Schlechteste für dich? Hallo?
Ich weiß, wir können mal rüberschalten und dann sehen wir vielleicht, kommt da etwas, worüber man sprechen könnte.
Okay, dann schalten wir rüber. Wir können ja ganz kurz noch was danach kommen, sagen.
Damit die
Werbung noch mit reinnehmen. Also wir haben natürlich erstmal noch Glacier. Glacier ist auf dem Weg, Markus.
Ja, das wusste man. Es ist, our world is about to change. Die Welt wird sich verändern. Blood runs cold. Ja. Coming soon to WCW. Also wir wissen jetzt, was kommt, aber der Clip selber, der war ja schon richtig geil und hat auch, ich war damals, kann mich noch erinnern, auch sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten sollte.
Ging mir genauso. Ich war super neugierig, was Glacier sein würde. Und ich weiß auch, dass ich den beim ersten Auftritt total spannend fand und dann hat es auch sehr schnell nachgelassen. Und dann haben wir noch Werbung fürs WCW-Magazin, ja, Markus. Und
Klassiker.
Ja, das war wieder wunderschön, oder?
Ich liebe diesen Spot irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine guilty pleasure von mir. Der kleine Junge, der sich beim Lesen in den Stinger verwandelt und dann auch wieder zurückverwandelt und am Ende auch sagt, oh, where do they get this stuff? Also ich war immer auch begeisterter Magazinleser. Ich habe auch das englische WCW-Magazin, wann immer ich es bekommen habe, ja auch gerne gekauft. Und ja, ich weiß nicht, ich mag diesen Clip irgendwie.
Ich find's auch witzig. Also die Art und Weise, wie man damals so Werbung gemacht hat, das ist schon richtig cool und das bringt auch so ein bisschen, es ist halt unsere Kindheit, ne? Und ja, ja. Wir haben ja immer so ein bisschen neidisch Richtung Amerika geschaut. Ne? Was gibt's da alles und was haben die für coole Spielzeuge und für coole Magazine? Und ich finde, genau das verkörpert das hier ganz, ganz stark.
Ja, aber auch ganz so sind die Geschichten, die man immer vorgestellt hat. Diesmal zum Beispiel, große Geschichte, gibt es einen Plan zur Zerstörung der Hulkamania?
So. Ja, wenn schon, denn schon. Und auch mit, was steckt wirklich hinter Randy Savage und Miss Elizabeth und solche Sachen? Stand da auch drin.
Ja. Ich hatte das große Glück, dieses WCW-Magazin hat es dann bei uns auch gegeben, hier in einer Trafik, also bei uns halt ein Kiosk. Und ich habe die alle. Ich habe das deutsche WCW-Magazin, das WWF-Magazin, eben das englische WCW-Magazin, die Power Wrestling, auch die Pro Wrestling Illustrated. Ich habe das alles verschlungen damals. Ich habe sehr, sehr viel Geld für Wrestling-Magazine ausgegeben.
Kann ich verstehen.
Erklärt vielleicht auch meinen Job dann später.
Wahrscheinlich. Also, bei mir war es genau andersrum. Ich habe sehr viel Geld in Videospielmagazine ausgegeben und das ist dann mein Job geworden. Also so ist man durch Print beeinflusst worden. Schalten wir an der Stelle trotzdem mal rüber zu Raw, weil da wird's jetzt, da geht's jetzt richtig hammerhart zur Sache.
Oh ja. Ein Eliminator. Es geht um eine Titelchance, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Rockers, die New Rockers, Marty Jannetty und Live Cassidy treffen auf die Godwins und bei den Godwins. Oh, also, als ob Marty Jannetty und Live Cassidy nicht schon vom Gimmick her super schwierig gewesen sind. Die Godwins, die jetzt hier mit Schweinchen zum Ring kommen und wo die Schweinchen ganz offensichtlich Angst haben und so.
Hast du das gesehen? Der Henry, der hat das arme Schwein da so gezogen und die Beine haben sich gar nicht bewegt. Das fand ich nicht
gut. Das war richtig schlimm. Meine Freundin hat neben mir gesessen, hat auch gesagt, was ist das denn? Ich so, ja, das ist 25 Jahre her, es tut mir leid. Das ist grauenvoll. Ja, ganz schlimm. Das Match war auch nicht viel besser, Markus.
Boah, also das Match. Also hat dann mal ewig gedauert, bis es überhaupt angefangen hat. Weil da sind die einen rausgegangen und wollten erstmal nicht, dann sind die anderen gefolgt und dann ging es so hin und her. Und dann haben wir auch nochmal Sunny im Splitscreen gesehen, weil Sunny damals die Managerin der Tag Team Champions, der Buddy Danas. Und die wurde gefragt, na, welchen Sieger hättest du denn lieber in diesem Match? Weil, wie gesagt, das Team, das sich hier durchsetzt, das bekommt dann eine Titelchance. Und da hat Sunny auch gemeint, ich schaue mir das mal in echt an quasi. Und dann ist Sunny auch zum Ring gekommen, um sich dieses tolle Match anzuschauen. Und also bei WCW hatten wir wirklich zwei richtig gute Matches bis dahin. Und bei WWF hatten wir jetzt das dritte Match. Und also das war ja überhaupt nichts.
Nee.
Also
ich fand es auch ganz, ganz schlimm. Vor allem am Anfang, da haben wir natürlich diese Szene gehabt, wo dann die Rockers hier gegen Phineas vorgehen. Phineas, der dann da durchdreht und sein Eselstritt und so da und sich nicht zurückhalten lässt. Und die beiden Rockers hier, die schinden Zeit und das wirkt alles unfassbar zäh. Und dann gibt's am Ende noch mal ja hier ein bisschen Durcheinander. Und das Ding endet dann als Sunny rauskommt und Sunny ja so ein bisschen schöne Augen Richtung Phineas macht, Phineas winkt ihr dann ja auch und Hillbilly Jim vertreibt Sunny dann ja im Nachgang, endet aber letztlich alles in einem Brawl, dass Life Cassidy und Phineas sich draußen weiter prügeln, weil Phineas ja so aufgebracht ist und so unkontrolliert ist. Und ja, dann gibt's einen Double Countout hier, ganz einfach mal so. Und Jerry Lawler macht dann ja gleich Sunny hier zum, ja, Köpfchen des Tages so ungefähr und sagt, Mensch, die ist so klug, wir haben keinen Sieger. Das heißt, es gibt auch keinen Number One Contender.
Nie wieder.
Nie wieder.
Ja. Also ja, also während des Matches habe ich mir aufgeschrieben, was soll das alles? Weil wirklich, da gab es so viel Stalling in diesem Match.
Ja.
Und mir auch noch aufgefallen ist, dass Jerry Lawler gesagt hat, ja, die New Rockers, die sind ja viel besser als die Original Rockers. Das kannst du halt nicht mal als Heel sagen, finde ich. Aber ja, es gab dann diesen Double Countout und also das, dieses Segment, das war von Anfang bis Ende eigentlich nichts. Ich meine, klar, Sunny war damals super over. Und hat natürlich ihre Qualitäten gehabt, aber diese ganze Godwin-Geschichte, auch mit dem Phineas, der in Sunny verliebt war, das hat sich auch ewig dann noch gezogen. Also, das ist halt einfach ganz schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und dieses Match war auch ganz schlecht. Vielleicht noch eine Sache. Der Martin Schnetti hatte seine Knieschoner offensichtlich vergessen.
Dem gibt's nichts weiter hinzuzufügen. Ich fand das auch ganz schlimm. Das Match hier war schlimm. Die Story, die man hier angestoßen hat, die war schlimm. Und das Ganze drumherum, also das wirkte ganz, also noch nicht mal aus der Zeit gefallen, aber gerade auch in Kontrast mit dem, was wir dann eben bei Nitro zum Beispiel sehen, wirkt das ganz skurril fast schon und ganz unpassend, was hier bei Raw teilweise präsentiert wird. Also ich habe mich da wirklich ertappt, dass mir das ich weiß nicht mehr, warum ich damals WWF geschaut habe, ehrlich gesagt, weil das war wirklich schlimm.
Ja, so wie wahrscheinlich auch Tradition, warum heute viele auch noch viele Raw sich anschauen. Aber ich hatte auch so das Gefühl, man wollte edgy sein mit diesen beiden Frauengeschichten, man wollte irgendwie die Grenzen aufzeigen. Gleichzeitig, wenn du dir zum Beispiel das Wrestling anschaust, ist das ja völlig altbacken und langweilig. Also man hat da wirklich nicht genau gewusst, was man eigentlich präsentieren möchte.
Das sieht man dann auch ganz gut am Main Event natürlich, ne, wo dann der Ultimate Warrior, der ja hier auch, also selbst da hat der sich ja schon wie aus der Zeit gefallen angefühlt und dass man den dann hier als großen ja Debütanten quasi bei Raw ankündigt und da als Speerspitze für diese Episode vorführt, das war schon merkwürdig einfach insgesamt. Und du hast gesagt, genau dieser Vergleich mit, auf der einen Seite haben wir was edgy und so ein bisschen erwachsen sein soll, auf der anderen Seite hast du halt auch so Kinder-Characters und einen ganz merkwürdigen Showaufbau. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und ja, hier haben wir einen Draw und die Storyline, die quasi jetzt angestoßen wird mit Phineas und Sunny. Und wir gehen dann weiter, nochmal Backstage, in den Heizungskeller. Jim Ross interviewt Mankind, um nochmal die Mandible Claw zu erklären. Und ich sag's nochmal, das fand ich eigentlich ganz gut, dass man dem Ganzen so ein bisschen Fundament gibt.
Genau, da wurde auch erklärt, diese Aktion und was da passiert. Und Mankind, der saß da eben neben der Treppe irgendwie, hat sich da gemütlich gemacht und hat da einfach mal gesprochen. Tatsächlich war es ja so, dass Jim Ross in der Geschichte so der einzige Mann, die einzige Person bei WWE war, wo der Mankind so ein bisschen einen Bezug aufbauen konnte und der dann halt mit ihm sprechen konnte, ohne dass der Mankind irgendwie ausgerastet ist. Das hat man ganz später noch auf den Gipfel getrieben. Da gab es dann dieses Sit-Down-Interview mit Jim Ross und Mankind, wo er Mankind zum Babyface gemacht hat. Und ja, das Segment, das hat mir wieder gut gefallen, ja.
Ja, das hat man gut gemacht. Auch, dass hier einfach mal klar gemacht wird, dass Mankind halt eben kein Trottel ist oder sonst irgendwas. Der gesagt hat, hier, ich in meiner Isolation des Erwachsenwerdens habe ich Bücher studiert und es gibt so und so viele Nervenpunkte und ich habe sie alle ausprobiert, aber unter der Zunge, da gibt's einen Punkt, wenn man da Druck ausübt, dann bewirkt das zeitweise Paralyse und Lähmung und das ist halt eben eine schwere Waffe und deswegen verwendet er die auch. Und er greift hier auch nochmal den Undertaker an und sagt, ich habe keine Angst vor dem Undertaker, sondern überleg doch mal, wie leicht das für mich gewesen ist, ihn zu besiegen. Und das war eine Überraschung für mich, dass ich ihn so leicht hier fertig machen konnte. Und es wird Zeit, dass der Undertaker sich jetzt endlich mal zeigt, dieser alte Feigling. Also auch da ein anderes Bild, was von Mankind gezeichnet wird, als wir das bei anderen Heels und anderen Herausforderern vom Undertaker gesehen haben. Hat Mankind auf jeden Fall gestärkt. Ich glaube, so viel können wir hier sagen, oder?
Ja, Undertaker gegen Mankind war auch zu dem Zeitpunkt jetzt die beste Fehde, die man hatte, meines Erachtens nach.
Bei WWE. Ich habe gedacht, die kommt jetzt gleich im Main Event hier, die beste Fehde.
Ja, die wurde ja gleich wieder beendet, quasi. Also da müssen wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, ja, der große Main Event. Gehen wir gleich rein, oder?
Ja, gehen wir gleich rein. Also das bringen wir jetzt hier hinter uns. Und dass ich als großer Warrior-Fan hier dann nochmal den Warrior im Raw-Debüt und im Raw-Main-Event besprechen darf. Du, das ist was ganz Besonderes. Und ja, Isaac Yankem.
Das war ja so gut, dass der Warrior gleich zweimal seine Entrance gemacht hat. Was war da los? Also zur Beschreibung, zur Erklärung. Der Ultimate Warrior ist halt reingelaufen, kennt man ja. Und dann ist er wieder zurück. Aus der Halle tatsächlich, ja. Und ist nochmal vom Eingangsbereich in die Halle gelaufen.
Ich weiß auch nicht, vielleicht haben die ihm gesagt, so, nimm dir Zeit. Und ja. Er konnte nicht
weniger nur wresteln.
Genau, und er konnte nicht nur die ganze Zeit um den Ring laufen und ist dann einfach mal zurückgelaufen. Und
die Halle so klein war.
Das war meine Vermutung tatsächlich, weil der Entrance zu kurz gewesen ist vielleicht. Ja, ja, aber wie lang war bitte schon auch der Entrance? Das war ja länger als das Feiern bei WrestleMania 6, oder?
Ja, das war auch länger als das Match. Zum Glück möchte ich was sagen. Aber was mir aufgefallen ist, also der Pop für den Ultimate Warrior, der war ja richtig enttäuschend. Auch ist klar, ja. Publikum war sowieso nicht in der Show, Halle ist klein, aber nichtsdestotrotz, die Leute, die da waren, die haben das auch nicht so reagiert, wie man sich das wohl erwartet hätte.
Überhaupt nicht. Auch als der Warrior dann posiert hat und auf dem Seil gestanden hat, da gab es nicht nochmal ein großes Aufraunen oder sonst irgendwas, sondern das war, wie du richtig gesagt hast, das war einfach relativ still. Die Leute haben uns gedacht, ja, hurra, aber Euphorie sieht hier wirklich anders aus. Und das, obwohl man ja hier wirklich ja alles aufgefahren hat, was man damals so an Effekten auffahren konnte. Ja. Mit den kleinen Warrior-Masken als Scheinwerfer auf dem Boden und die große Warrior-Maske als brennendes Feuerwerkssymbol. Also und noch mehr Feuerwerk, also da hat man schon alles probiert, um den Warrior hier wie einen großen Star aussehen zu lassen, aber irgendwie passte der nicht, oder?
Nein, das Match war ja auch, also er hatte gegen Isaac Yankem DDS, den zweitbesten Wrestler mit Zahnarztgimmick aller Zeiten, gewrestelt, muss man sagen, Dr. Isaac Yankem, der hat ja keine einzige Offensivaktion gebracht in dem Match, ja. Also das Match war ja auch nix.
Nee, das Witzigste war eigentlich noch, dass Jerry Lawler ja versucht hat, hier so ein bisschen als Manager zu fungieren, gleichzeitig zu kommentieren, dass er dann zurückgehalten worden ist von dem Kommentatorenkabel von seinem Headset, weil ansonsten hätte er ja seinem Schützling hier geholfen und so. Das war noch ganz unterhaltsam, aber das war halt ein Squash mit einer Werbepause dazwischen. Also, ich habe auch gedacht, dass Isaac Yankem wenigstens eine oder zwei Aktionen hier ins Ziel bringen durfte, aber da war ja nix. Und der Warrior hat noch nicht mal seinen blöden Press Slam gezeigt, sondern einfach nur dann Clothesline, 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 nachdem man aus der Werbepause zurückgekommen ist und dann den Flying Shoulder Block, Big Splash, Ende. Und das war nix.
Ja, und dann am Ende hat der Jerry Lawler noch ein paar Worte an den Warrior gerichtet. Das war ja dann die nächste Fehde.
Genau.
Der erwartete Warrior gegen Jerry Lawler, da gab es dann dieses Bild, das dem Warrior über dem Kopf zerschlagen wurde.
Ja. Also der Warrior, der dann mit der schwarzen Gesichtsbemalung aufgetaucht ist, wenn ich dran
erinnere. Der schwarzen Mütze, weil er wollte das Bild nicht auf dem nackten Kopf bekommen.
Ja, aber so ist das.
Was soll ich sagen? Das war also dieser Main Event. Überhaupt diese ganze Warrior Run 1996, das war überhaupt nichts von Anfang bis Ende.
Das war ziemlich furchtbar. Also auch hier, ich sag mal so, wenn wir ein fünftiges Match hier im Main Event gehabt hätten und dieses Debüt von mir aus hier irgendwo in der Mitte gehabt hätten, hätte ich damit leben können. Aber das jetzt so als, ich habe gerade das Wort schon mal benutzt, als Speerspitze für die Show zu nehmen, echt problematisch. Und was gesagt, Crowd war nicht drin, Squash hier zum Finish, Isaac Yankem, gut, ne, Gimmicks lassen wir jetzt mal so dahingestellt, aber der war ja trotzdem kein schlechter Wrestler. Und
gar nicht. Also Kane, wie er später heißen sollte, ist für mich sowieso ein richtig guter Big-Man-Wrestler immer gewesen, der wrestlerisch auch tatsächlich unterschätzt wurde. Also für sein Gimmick, finde ich, hat er gerade in den späten Jahren auch wirklich immer abgeliefert. Aber das war halt jetzt auch nicht seine Aufgabe in dem Match. Das war ganz klar. Da konnte er nichts machen, sollte er nichts machen. Und das war einfach überhaupt nichts. Und generell muss man ja sagen, die Matches bei Raw, die waren alle nichts. Also ich bin jetzt, für mich muss in einer Wochenshow jetzt kein überdrüber und Anführungszeichen 5-Sterne-Match stattfinden. Aber diese Matches, die waren ja alle zum Vergessen tatsächlich.
Die waren auch einfach langweilig. Das ist halt das Problem, ne? Und da war kein Match dabei, wo ich jetzt gesagt habe, Mensch, deswegen bleibe ich dran. Weder wegen den Charakteren noch wegen den Aktionen.
Aber auch keine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, Mankind, das war gut gemacht mit dem Undertaker, keine Frage, aber sonst diese ganzen Storylines, die man da präsentiert hat in dieser Show und auch, ja, da war also nicht mich aus heutiger Sicht, ich habe damals natürlich beide Promotions geschaut, WCW und WWE, aber jetzt auch nochmal aus heutiger Sicht, da war ja eigentlich bei WWE nichts, was jetzt wirklich anspricht, also mich zumindest.
Ja. Ging mir genauso. Ich habe mich bei Raw richtig gelangweilt. Das kann man einfach gar nicht anders sagen.
In einer Stunde muss man auch mal zusammenbringen.
Ja, ja, also ich war bei einer Stunde gerade, ich war beim Opener, ich glaube, da hätte ich, wie du schon eingangs gesagt hast, hätte ich umgeschaltet. Und hier, klar, als Warrior-Fan hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, cool, der Warrior ist wieder da und gut, ihn mal gesehen zu haben. Aber es war halt eben sehr substanzlos alles so im Nachgang. Und ja, müde Crowd und dann eben noch der Ausblick, den wir dann auf die nächste Woche kriegen. Undertaker gegen Owen Hart, wir sehen Goldust, wir sehen den 1-2-3-Kid gegen Mark Merrow und die Episode endet dann hier tatsächlich mit, ja, ein paar notdürftig zusammengeschnittenen Bildern der Konfrontation zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog. Boah. Ich kann es nicht anders sagen. Also, wirklich schwierige Kiste. Sollen wir rüberschalten und ja. Nitro noch fertig machen?
Absolut. Denn da wird's jetzt wild.
Da wird's jetzt richtig wild. Und an das Match konnte ich mich auch noch erinnern. Und deswegen wollte ich auch diese Ausgabe besprechen. Das war nämlich der Parking Lot Brawl, das Parking Lot Match zwischen Lord Steven Regal und dem Belfast Bruiser Fit Finlay. Und ja, da ging's mal ordentlich zur Sache hier. Zwischen Autos, auf Autos, um Autos herum, fast auch unter Autos. Also auch das kein geiles Wrestling-Match, aber es war halt anders und frisch und hat sich irgendwie, das fühlt sich ein bisschen modern an. Ich meine, wir haben so Parking Lot Brawls im späteren Verlauf noch häufig gesehen. Edge, Eddie Guerrero zum Beispiel. John Cena hatte auch, glaube ich, mal eins gegen Eddie Guerrero gehabt. Also, das war was anderes. Und da wäre ich dran hängen geblieben, wenn ich umgeskippt wäre, einfach um zu schauen, was machen die denn da überhaupt? Wie ging dir das?
Ich finde, ganz am Ende hat sich's vielleicht ein bisschen gezogen, weil man dann schon alles gesehen hatte. Aber prinzipiell hat mir das auch gefallen. Klar, ein alter CWA-Klassiker, Regal gegen Finlay, sag ich mal. Und da war wirklich einiges los. Gleich zu Beginn hatte der Finlay eine Autoscheibe eingetreten und hat auch am Bein geblutet. Und zum Glück, sag ich mal, ich habe mich an den Junkyard Invitational erinnert damals, viele Jahre später am Schrottplatz, da gab es ja auch Verletzungen. Und in dem Zusammenhang ist mir hier aufgefallen, man hat ja auch nur Schrottautos verwendet tatsächlich. Also hatte man es wohl noch nicht so dick mit der Kohle. Was mir halt gar nicht gefallen hat, und das sage ich eigentlich sehr selten, weil eigentlich, ich halte Eric Bischoff schon für einen guten Kommentator, aber was hat er denn hier abgezogen? Er hat immer gesagt, ja, das ist so brutal, wenn es jetzt noch weiter so brutal geht, dann müssen wir die Kameras abschalten. Das
stimmt.
Und ja. Er hat dann zwischendurch sogar gefordert, zoomt raus, ich will das nicht sehen. Ich meine, was soll denn das? Ich verstehe gar nicht, warum er das gemacht hat.
Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht, um noch zu unterstreichen, wie wild das hier ist, dass das quasi, ja, das geht schon über die Grundethos von Wrestling hinweg oder so.
Aber er kann doch nicht bestimmen, dass die Kamera einfach hier rauszoomt. Das macht er doch zum Heel bei den Zuschauern.
Eigentlich nicht. Aber ja, ansonsten, das war halt ein wilder Brawl. Und das hat durchaus Spaß gemacht. Ich bin bei dir. Irgendwann hat sich ein bisschen gezogen. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, die beiden wussten irgendwann nicht mehr genau, was sie mit den Autos anstellen wollten. Und so richtig wresteln auf Beton macht dann auch keinen Spaß. Aber die haben sich schon große Mühe gegeben, hier wirklich was rauszuholen. Da wurde dann mit dem Sicherheitsgurt gewirkt, den sie einfach mal so aus dem Fenster rausgezogen haben. Da ging es auf Autos, auf so eine Ladefläche. Es gab eine Frontscheibe, die später noch kaputt gegangen ist und ein Slam auf die Motorhaube und dann zum Ende war es dann eben der Piledriver aufs Autodach von Steven Regal gegen den Belfast Bruiser hier und dann der Sieg für Regal und Finlay, der dann nach Sekunden wieder aufsteht und sich so eine abgestoßene oder abgebrochene Stoßstange da schnappt und außer sich ist vor Wut und Bobby Heen, der dann zum Abschluss noch ruft, das ist noch mein Mietwagen hier, mit dem ihr da gerade zerstört habt.
Hätte ihm früher auffallen müssen, dann wäre es lustiger gewesen.
Das stimmt.
Interessant ist auch, im Hinblick auf Slamboree, da waren die beiden dann nämlich Partner, das wurde auch noch erwähnt. Das fand ich eigentlich ganz clever, dass man hier tatsächlich diese Fehde mit diesem brutalen Match, dass man da quasi auf Slamboree auch schon hinweist, weil ich meine, Leute, die sich da so geben, sag ich mal, wie sollen die zusammenarbeiten? Das fand ich ganz nett.
Ja, das hat mir auch, ich fand, das war unterhaltsam. Und das war ein anderer Farbtupfer innerhalb der Show und hat deutlich gezeigt, so wir probieren auch mal Dinge aus und versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Generell, also wenn man sich das Line-Up anschaut von dieser Show bei Nitro, also da war halt viel dabei. Da wurde viel angeboten und das mochte ich. Ich fand, dass die Show sehr abwechslungsreich gewesen ist.
Deutlich mehr Star-Power auch.
Das auch.
Du hattest zwar ja den Ultimate Warrior im Main-Event, aber ansonsten, was jetzt die Star-Power betrifft, Mankind damals am aufsteigenden Ast, aber auf der anderen Seite hattest du eben hier bei Nitro bis jetzt schon mal Lex Luger und Sting. Du hattest Harlem Heat, die Steiner Brothers. Das ist ja schon alles etabliert. Und ja, im Main Event, da wurde es nochmal richtig spannend, weil da ging es ja dann um die World Heavyweight Championship.
Ich hoffe, da haben die Zuschauer nicht so oft auf die Uhr geguckt, weil da treffen ja dann im letzten Match des Abends der Giant und Ric Flair aufeinander und es geht um die Heavyweight Championship, wie du schon richtig gesagt hast. Ric Flair auf seinem Weg zum Ring, ja, macht hier das, was Ric Flair macht. Er gräbt erstmal Deborah McMichael auf dem Weg zum Ring an, die hier ringside sitzt. Ja, und dann bekommen wir hier ein Match zwischen dem Giant und Ric Flair, wo wir ja, Ric Flair als feigen Heel sehen, der eigentlich nur einsteckt und flüchtet, bis er dann irgendwann den Chokeslam kontern kann mit einem Cheap Shot und dann ein Foreign Object aus der Hose holt, den Giant damit ausknockt.
Aus dem Knieschoner,
Entschuldigung. Also er hat sich wieder in die Hose zurückgesteckt. Ich glaub,
so ja, der Nature Boy sollte sich nicht in die Hose fassen.
Und dann gibt's ja den Figure Four und der Giant no-sellt den Figure Four und aus dem gibt's dann gleich den Chokeslam heraus. Und
das war geil.
Ich fand es auch echt natürlich mutig und auch eine riesen Push eigentlich für den Giant, der dann Ric Flair hier innerhalb von ja knapp 6 Minuten den Titel abnimmt. Also auch schon mal ein Ausrufezeichen, was hier gesetzt worden ist, oder?
Ja, absolut. Also das Match fand ich insofern schwierig, weil es ja 2 Heels waren, die hier gegeneinander gewrestelt haben. Aber es war eine klare Geschichte, die du da auch schon wunderbar für uns zusammengefasst hast. Ric Flair eigentlich chancenlos über weite Strecken. Und das Finish hat mir wirklich gefallen, als er im Figure Four quasi dann zugepackt hat und den Nature Boy am Hals erwischt hat und ihn aus dem Figure Four dann in den Chokeslam genommen hat. Das war mal kreativ, das hat gut funktioniert. Und ja, Chokeslam 1, 2, 3, Ende, Titelwechsel nach nicht einmal 6 Minuten in der TV-Sendung, neuer World Heavyweight Champion. Das war schon überraschend, also kein Macho-Man und nix, sondern wirklich ganz klare Geschichte hier.
Ja, und zeigt eben auch, dass quasi bei Nitro alles passieren kann. Ne? Da kann auch mal ein Titelwechsel kommen, wenn so ein großes Match angesagt ist. Und da verliert auch mal ein Ric Flair in kürzester Zeit. Das ist natürlich auch eine Wachablösung. Ric Flair damals schon ein absolut etablierter Star und der Giant ja noch sehr jung und auch sehr unerfahren eigentlich damals gewesen. Aber für das, was es gewesen ist und für das, was es sein soll, nämlich ein Push für einen Giant, der dann hier als Champion vorne weggehen soll, hat das für mich gut funktioniert. Und Flair brauchte zu dem Zeitpunkt auch einen Titel nicht, wenn man ehrlich ist, oder?
Ja, absolut. Die Geschichte mit dem Macho Man hat ja auch so funktioniert, die man dann noch gebracht hat. Ja, absolut. Apropos gebracht, es gab da noch ein Interview, der Mean Gene, das fand ich immer sehr gut bei WCW, wenn was passiert ist, war der Mean Gene immer zur Stelle, der ist auch diesmal in den Ring gehüpft, um hier den neuen Champion und seinen Manager Jimmy Hart zu interviewen und ich fand das Interview von Jimmy Hart recht merkwürdig, das habe ich mir auch aufgeschrieben, denn der Jimmy Hart hat gesagt, Ric Flair geht mit den Ladies nach Hause und Jimmy Hart geht mit dem World Champion nach Hause. Also da hat er uns auch was verraten, was mir bis da noch nicht bekannt war.
Genau, und der Giant auch fast schon mit so einer Art Babyface-Turn, oder? Wenn er sagt, hier, ich bin jetzt der Champion und ich bin ein Fighting-Champion und er zählt dann gleich die ersten Wrestler auf, die er vor die Flinte bekommen möchte.
Die größten, er hat Hogan, Sting und Macho Man, kommt nur und ich nehme es mit euch auf, ja?
Also ist nichts mit hier feige Chicken Shit Heel oder sonst irgendwas, sondern er sagt, hier, ich bin der Champ, bringt die großen Kaliber ran, eigentlich wie Shawn Michaels, oder?
Ja, auch hier, ja, der Jimmy Hart geht halt auch mit dem Giant nach Hause, so wie die gute Diana Hart nicht so, mit dachte, dem Shawn Michaels nach Hause
geht. Ich dachte, José Lothario geht mit Shawn Michaels nach Hause.
Interessant war, dass dann am Ende gab es ja nochmal die Kommentatoren, die uns da gezeigt wurden und die haben uns ja dann verraten, bei Slamboree, ja, da hat der Giant dann seinen Wunsch bekommen, da gibt es nämlich dann Giant gegen Sting um den World Title.
Also man gibt hier quasi dem Giant die 2 größten etablierten Namen eigentlich, wenn man ehrlich ist, ne? Also Flair und Sting innerhalb kürzester Zeit. Das zeigt schon, womit man hier mit dem Giant raus will. Man möchte den wirklich etablieren als absoluten Main-Eventer. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Fazit hier von dem ganzen Kampfabend kommen, von Head-to-Head kommen, Markus. Also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, was die Qualitäten der Shows angeht, oder? Also für mich war WCW Nitro eine unterhaltsame Stunde Wrestling mit einem modernen, frischen Anstrich, mit Abwechslung und durchaus gutem Wrestling über weite Strecken. Und Raw war halt ein Schnarchfest.
Also wir haben auch schon bessere Nitro-Folgen gesehen.
Das stimmt. Wie gesagt,
ich habe sie in der falschen Reihenfolge geschaut. Aber über einen Sieger, was jetzt die Qualität anbelangt, da brauchen wir wirklich nicht lang diskutieren. Also Raw war wirklich, eigentlich war Raw nichts, sag ich jetzt einfach mal ganz plakativ. Und bei Nitro hat man was probiert und gab einige gute Matches zu sehen. Wie gesagt, es gibt sicherlich deutlich bessere Nitro-Folgen noch. Die kamen dann auch relativ bald, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt mich nochmal hier zurückversetze, damals in die USA 96, also da hätte es für mich jetzt also einen klaren Sieger gegeben. Und das ist irgendwie aber meilenweit tatsächlich, was aber interessanterweise halt die Einschaltquoten noch nicht ausgesagt haben.
Ja, es hat anscheinend so ein bisschen gebraucht, ehe dann auch die Zuschauer irgendwie rübergeschaltet haben.
So wie heute.
Also. Ja, es tatsächlich, fühlt sich tatsächlich so ein bisschen so an. Ne? Und von der Qualität her und vom Unterhaltungsgrad her war Nitro hier deutlich besser. Klar, also Regal gegen Belfast Bruiser, das war jetzt kein geiles Wrestling-Match. Aber ich fand's halt anders. Und das war eben nett. Und du hattest natürlich immer wieder so komische Finishes. Ich glaube, das ist was man jeden Fall den beiden ersten Matches hier ankreiden kann bei Nitro. Andererseits hattest du bei Raw eben dieses komische Double-Countout-Ding bei den Rockers und den Godwins. Also auch das nicht viel besser. Und dann eben noch diesen langweiligen Squash im Main-Event. Also ganz klar hier Daumen hoch für Nitro und Daumen runter für Raw. Und ja, Markus, damit sind wir durch, oder? Möchtest du noch was sagen?
Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Nein, also ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir heute eine ähnliche Situation haben, natürlich auf einem anderen Level. Also WWE war jetzt über 2 Dekaden lang der unangefochtene Marktführer, Platzhirsch. Und es gibt ja jetzt auch am Montag keinen Krieg mehr. Aber irgendwie hat mich das, du hast auch schon gesagt, ein bisschen trotzdem an heute erinnert. Weil, also wenn du mich fragst, Raw und ein bisschen besser ist das Markt dann, aber finde ich deutlich, deutlich weniger unterhaltsam als das, was uns AW präsentiert. Und gut, Wachablöse weiß ich nicht, aber zumindest was ja die Hauptzielgruppe anbelangt, ist das ja inzwischen ein sehr, sehr spannendes Rennen zwischen beiden Promotions geworden. Und das ist dann doch recht ähnlich, sage ich mal. Ich bin gespannt, welche Antwort man jetzt bei WWE im Jahr 2021 finden wird oder ob man überhaupt eine Antwort finden wird.
Genau, also bei unserem Head-to-Head-Format ist es ja dann so, da hat man dann ja irgendwann die Antwort natürlich gefunden, mit der Attitude-Era, mit ganz vorneweg Leuten wie Stone Cold Steve Austin und The Rock und Konsorten. Ob man das in der heutigen Zeit nochmal so finden wird? Naja, vielleicht ist es dann doch der gute Herr Breaker, der dann vorneweg geht.
Man weiß es nicht. Was man sagen muss, der neben dem Right-Hand-Man Kevin Dunn ist ja heute der Bruce Pritchard wieder der wichtigste Mann an der Seite von Vince McMahon. Und Bruce Pritchard war halt auch damals schon vor der Attitude-Ära ein sehr, sehr wichtiger Mann für Vince McMahon. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt die richtige Antwort findet.
Das wird jetzt
was anderes Thema natürlich.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein eigenes Buch, was man da mit aufmachen könnte. Ich glaube, an der Stelle können wir dann hier den Sack zumachen für Head-to-Head. Hier heute zum ersten Mal in der Zweierrunde mit Markus und mir. Und schreibt uns gerne mal, wie euch das gefallen hat, ob das auch für euch okay gewesen ist oder ob ihr den Shaggy vermisst habt, so sage ich es einfach
ja,
mal.
Ja, doch, oh ja. Also,
wenn ihr den Shaggy vermisst habt, schreibt ihm auf jeden Fall, der freut sich auch.
Ja. Er kann gerne wiederkommen, wenn er uns nicht dauernd diskriminiert. Das tut schon weh, muss ich sagen.
Ja, auch wir haben Gefühle. Kleine Gefühle, aber Gefühle. Ja, damit sind wir dann durch mit Head-to-Head. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.